Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Herzlich willkommen zur Bibelstunde am zweiten Advent. Die Advents- und Weihnachtszeit ist eine ganz besondere Zeit. Bei aller Hast, Eile, Hektik, Sorge und Einsamkeit sind die vielen Symbole, auch wenn manche nichts mehr damit anfangen können, ein wahrer Augen-, Gaumen- und Ohrenschmaus. Davon sprechen die festlich geschmückten Straßen, die Lichterketten und Lichterbögen, die vielen Kerzen, die Weihnachtsbäume, Transparente, unsere festlich geschmückten Wohnungen und Gotteshäuser, der schöne Schmuck hier. Ja, die verschiedenen Sorten von leckeren Weihnachtsbrötle, Lebkuchen, Früchtebrot, Christstollen, und dann die Weihnachtskonzerte, die wunderschönen Advents- und Weihnachtslieder. Das alles tut gut und geht zu Herzen. Vielleicht werden gerade dadurch in diesen Tagen Menschen aus anderen Kulturen neugierig auf das Evangelium. Zwei Motive aus der Heiligen Schrift, die in den Liedern besungen werden, möchte ich an den Anfang stellen und Ihnen nachspüren. Das sind die offenen oder die geschlossenen Türen und Tore. Da ist die verschlossene Tür zum Paradies, die Gott der Vater durch die Geburt seines Sohnes aufschließt. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Und da ist die Sprache von unserer Herzenstür. Und da fallen Ihnen gewiss Adventslieder dazu ein. Tore und Türen. Ja, meins Herzenstür, die offen ist, gell? Aus macht hoch die Tür. Sieh, dein König kommt zu dir. Seele, das sind frohe Worte. Sieh, ich öffne dir die Tür. Komm da auch drin. Oder ich klopfe an zum heiligen Advent und stehe vor der Tür. Freue dich, Welt, dein König kommt. Und jetzt lade ich uns ein, wer möchte, dass wir miteinander diese fünfte Strophe von Macht hoch die Tür beten. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen. Und da ist zum Zweiten die Herrlichkeit Gottes, die den Personen des Weihnachtsgeschehens begegnet. Mitten in aller Furcht, Angst und Nacht, große Freude über das Kommen des Gottessohnes in unsere Welt. Und da gibt's auch so viele Lieder. Freue dich, Welt, dein König kommt. Oder Freude, große Freude, leuchtet aus der Nacht. Dies ist die Nacht, da mir erschienen, des großen Gottes Freundlichkeit. Und weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht dunkel sein. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander dieses Adventslied singen. In eine Welt voller Dunkelheit leuchtet uns hell Gottes Licht. Herr Jesus, ich möchte dir so sehr danken, dass du in unsere Welt gekommen bist. Damals, vor gut 2000 Jahren. Und danke, dass du durch den Heiligen Geist in dieser Welt bist, bis du wiederkommst. Danke, Herr Jesus, dass diese Welt deine geliebte Welt ist, für die du am Kreuz bezahlt hast. Ich danke dir jetzt einfach, dass du weißt, wer heute in ganz großer innerer und äußerer Dunkelheit steckt. Du siehst das Volk Israel. Du siehst die Menschen in der Ukraine. Du siehst im Sudan und überall, wo Kriege toben. Du siehst, wo Menschen innerlich verletzt sind, wo die Seele blutet. Herr Jesus, danke, dass du auch uns siehst und kennst, auch unsere Verletzungen siehst. Und danke, dass du der Heiland bist. Und danke, dass du uns in dieser Stunde dein heilendes Wort gibst. Sprich du selber mit uns und werd du uns einfach groß. Amen. Das in Windeln gewickelte Kind in der Krippe ist Gottes mit nichts zu toppendes Geschenk, der Grund aller Freude und Anbetung. Martin Luther nennt den neugeborenen Christus Jesus Krippenherr und Windelfürst. Und das sind die wunderbaren Hoheitsnamen aus der Heiligen Schrift, mit denen der Herr in der Advents- und Weihnachtszeit durch die Lieder verehrt und angebetet wird. Ich greife nur ein paar heraus. Ihnen fallen sicher noch eine ganze Reihe dazu ein. Das Kind in der Krippe ist Gottes einziger und geliebter Sohn. Christus, der Herr. Der König aller Könige, der Heiland, der Retter und der Erlöser der Welt, der Ehrenkönig, der Friedens- und der Lebensfürst, der Herrscher der Heerscharen, der Davids- und der Menschensohn, wahrer Gott und wahrer Mensch, der Helfer, der Tröster, der Schöpfer aller Dinge, der Höchste, die Gnadensonne, der Immanuel, der Gott mit uns, das Heil und der Herr der Welt, das A und das O, der Erste und der Letzte, der Bräutigam, der Kommende, der Lebendige, der Herr der Herrlichkeit. So unvorstellbar groß, so wunderbar und herrlich ist der verheißene Messias, ist Christus. Der Herr, bei diesem Glanz, bei dieser Majestät und dieser Pracht, die uns auf dem dunklen Hintergrund entgegenleuchtet, erwacht Sehnsucht, darf ich sagen, Heimweh nach Jesus? Um einen weiteren herrlichen Hoheitsnamen unseres Herrn Jesus Christus geht es heute, um ein Ich-Bin-Wort aus Offenbarung 22, Vers 16, in dem Christus in feierlicher Form erklärt, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der herrliche Morgenstern. Das sind drei Hoheitsnamen, komprimiert beieinander. Wurzel, Spross Davids, der helle Morgenstern. Und was bedeutet dieser Hoheitstitel? Ich bin der helle Morgenstern. Das bezieht Jesus nicht auf den Planeten Venus, der nach Sonne und Mond das hellste Objekt am Himmel ist und seit Menschengedenken, Generation um Generation, während es noch dunkel ist, etwa 3,5 Stunden, bevor die Sonne aufgeht, den Anbruch des neuen Tages ankündigt. Jesus Christus ist mit seiner Person der helle Morgenstern, der ewige König auf Davids Thron, der Retter der Welt. Der Apostel Petrus greift dieses starke Bild vom Morgenstern angesichts seines nahen Todes in seinem zweiten Brief auf. Petrus weiß, die Nacht will die Christengemeinde einlullen. Jeder steht in der Gefahr, müde zu werden. Und deshalb schreibt er seinen Weckruf. Und je näher Jesu Wiederkunft, desto größer ist die Versuchung, im Kampf des Glaubens zu erlahmen. Jetzt ist mir ein Kardinalsfehler passiert. Ich habe meine Bibel zu Hause liegen lassen. Hat einer von Ihnen die Bibel und kann 2. Petrus 1, 16 bis 19 lesen?
Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht.
Danke schön, Schwester Dorothea. In allen Völkern und Religionen gibt's Mythen und Sagen. Und dagegen stellt Petrus das, was die Apostel mit Jesus erlebt haben. Er und Johannes und Jakobus als Tatsachen, als Augenzeugen. Diese drei Apostel haben die Großartigkeit Jesu mit den anderen in seinen Taten erlebt, in seinen Worten, und ausdrücklich nur die drei bei der Verklärung Jesu. Ein Ausleger nannte die Verklärung Jesu ein verborgenes Geheimnis. Die Verklärung Jesu lüftet den Blick in die Ewigkeit und zeigt Jesus in der Herrlichkeit, die er vorher beim Vater hatte und die er seit der Himmelfahrt wieder hat. Und da waren Mose und Elia, die mit Jesus redeten. Über dem Zeugnis der Augenzeugen aber steht das Bekenntnis Gottes zu seinem Sohn aus der großen Herrlichkeit. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, ihn hört. Das ist kein Mythos, keine kluge Fabel. Jeder Tag bringt uns der herrlichen Wiederkunft Jesu näher. Darum geht's im Advent. Mit nur wenigen Farben hat der Künstlerpfarrer Sieger Köder 1. Petrus 1, Vers 19 auf die Leinwand gebannt. Drei Fixpunkte stechen ins Auge. Wir sehen im oberen Teil des Bildes den hellen Stern, der den Nachthimmel beleuchtet. Das hellblaue Band mit dem doppelt so breit leuchtenden Morgenrot, das sich quer durch das ganze Bild zieht und es in zwei Hälften teilt. Und zum dritten der untere, erdfarbene und dunkle Teil, in dem das Wort Gottes strahlend hell leuchtet. Unten in der Mitte sitzt ein Mann. Schwarze Nacht umgibt ihn. Es scheint, als wolle ihn die Finsternis verschlingen. Doch das Licht, das von ganz oben durch die Morgenröte hindurch zu ihm ins Dunkel kommt, ist stärker. Es kommt von dem hellen Morgenstern, der auch das Wort Gottes in Person ist. Der Mensch unten hält die aufgeschlagene Bibel, die auf seinem Schoß liegt, mit beiden Händen fest. Um die Bibel spiegelt sich die blaue Farbe des Himmels und das Morgenrot. Das Wort Gottes leuchtet überirdisch hell. Es ist nicht irdisch, es ist nicht vergänglich, es ist himmlisch, ewig. Es klingt wie ein Jubelschrei, wenn Petrus schreibt: Wir haben das prophetische Wort, das ganze Wort Gottes, die ganze Heilige Schrift. Was für ein Schatz, was für ein Reichtum. Ich habe dieser Tage ein Bild gesehen von Menschen im Sudan. Einer hat die aufgeschlagene Bibel in der Hand und die anderen, die lesen die Bibel mit ihrem Handy. Ich finde es fabelhaft. So kann man überall Gottes Wort lesen. Und in der Bibel, im Wort Gottes, da lässt uns Gott in sein liebendes Herz schauen. Darin erfahren wir, wie Gott denkt, was er plant. Aber er gibt uns nicht alles auf einmal. Unser kleiner Verstand und unser kleines Herz kann das doch gar nicht fassen. Aber immer wieder so viel Licht, wie wir brauchen. Er gibt sein Wort hinein in die dunkle Welt, in unsere gegenwärtige Welt. Und da steht im Urtext, das hat mir auch gefallen, in unsere schmutzige und öde Welt, an einen dürren Ort. Auch hinein in den Schmutz und die Dürre unseres Lebens. Und da sitzt dieser Mann im Dunkeln, wie in einer schützenden Höhle. Und hoch über ihm und vor ihm leuchtet es hell. Auch sein Gesicht, der Gebetsschal und sein braunes irdisches Gewand umgibt ein heller Schein. Das hebt ihn von der Finsternis ab. Er selbst nimmt das alles gar nicht wahr. Ich habe mir von Professor Herbst ein paar Sätze aufgeschrieben. Er sagt: Der Advent ist den Menschen gewidmet, die um die Nacht wissen. Die Nacht, die sich schwer auf die eigene Seele legt. Die Nacht der Trauer. Die Nacht der Einsamkeit. Die Nacht des Leides und der Schmerzen. Die Nacht der Furcht vor dem, was kommen könnte. Die Nacht des Zweifels. Die Nacht der Enttäuschung und der Zerstrittenheit. Die Nacht der Sorge um geliebte Kinder und um andere Menschen. Das zuverlässige und prophetische Wort leuchtet in der Nacht der Welt. Es ist stärker als die Nacht, stärker als der Schlaf, der mich in einer nicht enden wollenden Nacht gegen Morgen übermannt. Darauf achtet, auf das ganze Wort Gottes, bis der helle Morgenstern aufgeht. Ich habe in dem Text 3 Haltepunkte gefunden, die uns im Dunkeln wachhalten. Das Festhalten am Wort Gottes, und zwar abstrichslos, enthält doch den ganzen Heilsplan Gottes mit uns und mit der Welt. Zu allen Zeiten war die Welt trotz viel Fortschritt dunkel. Und zu allen Zeiten brauchen wir Orientierung und Trost. Beides und noch unendlich viel mehr finden wir nur im ewig gültigen Wort Gottes. Und immer gerade so viel, wie wir brauchen und wie wir verstehen. Da steht mir eine Frau vor Augen, die ich vor vielen Jahren ganz am Anfang meiner Zeit in Kärnten kennengelernt habe. Im Bus, da hat sie mir voller Freude erzählt, dass sie begonnen hat, von der ersten Seite der Bibel abzulesen. Sie war jetzt bei den Jakobsgeschichten. Und diese Frau hat die ganze Bibel durchgelesen. Sie hat nicht aufgehört. Sie ist dann zu den Bibelstunden gekommen und hat von sich aus Psalmen, ganze Psalmen vom ersten bis zum letzten Vers auswendig gelernt. Nach der Einheitsübersetzung, da lernt man nach der Lutherübersetzung federleicht. Und mittlerweile ist sie fast blind. Sie kann nur noch mit technischen Geräten das Wort Gottes und Zeit mit Gott jeden Tag lesen. Und immer wieder sagt sie, das ist mein Trost, wenn ich das nicht hätte. Ihr Mann hat Krebs. Aber die Frau ist immer voller Dankbarkeit, dass sie das Wort Gottes, dass sie den Herrn Jesus hat. Und dann denke ich an eine andere Frau, da habe ich fast Bauklötzle gestaunt, die hat mir ein wunderschönes Ringbuch gezeigt, das sie sich gekauft hat und herrliche Stifte. Und da rein schreibt sie, wenn es geht, jeden Tag oder alle 2, alle 3 Tage, ganze Psalmen in schönen Schrift ab. Und dann hat sie bunte Worte dazwischen, die sie nicht vergessen will, die ihr ins Auge stechen sollen. Und da hat sie so goldig gesagt, weißt du, das mache ich im Blick auf mein Alter. Wenn meine Hand mal zittrig wird, ich gewöhne mir, die Schönschrift möchte ich nicht verlieren. Das ist eine wunderbare, eine feine Idee. Und das holt sie sich dann immer wieder vor und betet sie sich's durch. Und dadurch kann der Heilige Geist den Glauben, die Hoffnung und die Liebe brennend erhalten. Und danach sucht der Herr Jesus, wenn er wiederkommt. Ich habe nach Adventsmenschen gesucht, die sich am Wort Gottes festhalten und nach dem Morgenstern Jesus ausschauen, und erinnerte mich an Pfarrer Philipp Nicolai. Der lebte von 1556 bis 1608. Mit 41 Jahren wurde er nach Unna in Westfalen berufen. Und schon bald nach seinem Ankommen brach dort die Pest aus. Er hat an manchen Tagen 20 bis 30 Menschen beerdigt. Der Friedhof war direkt neben dem Pfarrhaus. Und er sagt, und all die Häuser um mich herum, überall Trauerfamilien, Todesfälle. In einer Woche waren es 170 Beerdigungen. Innerhalb kurzer Zeit 1400. Und unter dem Eindruck der Ewigkeit hat er Trost im Wort Gottes gesucht und hat es in Offenbarung 22, Vers 16 gefunden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Gott kommt, er kommt ins Dunkel, nicht mal nur so kurz auf einen Blitzbesuch. Er kommt, um zu bleiben, im Dunkel dieser Welt und im Dunkel meines Lebens. War der Morgenstern nicht Abglanz, Widerschein, Zeichen und Sinnbild jenes Lichtes, das aufleuchtete in der Weihnacht, um das Dunkel der Welt zu erhellen? Tief bewegt notierte er sich in sein Tagebuch: Herr, mein Gott, das helle Licht deiner Liebe und Erkenntnis ist aufgegangen in meinem Herzen. Es ist aufgegangen wie der helle Morgenstern und erfreut alle meine Glieder. Noch sehe ich durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Wann kommt der Tag, da ich sehen werde von Angesicht zu Angesicht? Betend forschte Philipp Nicolai bis tief in die Nacht hinein über seiner Bibel. Die Hoffnung über den Tod hinaus wurde ihm in dieser schweren und dunklen Zeit immer größer. Er schöpfte Trost aus 2. Petrus 1, Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und da hat er sich den Satz dazu vermerkt: Das ist der einzige Trost, mit dem man alle Angst und Schrecken überwinden kann. Ihm wurde Jesus groß. Er dichtete und komponierte das Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern, auf der Grundlage von Psalm 45. Die Zeilen der 7 Strophen, die bilden alle einen Kelch. Es ist ein Brautlied an Jesus. Und dieses Lied wurde erst in der Adventszeit, dann Weihnachten gesungen und heute steht es bei den Epiphanias-Liedern im Gesangbuch. Wir hören die erste Strophe. Zum zweiten Punkt, der uns im Dunkeln festhält, wach hält, das Festhalten am Vertrauen zu Jesus, immer neu und auch immer wieder gegen allen Augenschein. Darf ich zu Jesus sagen: Herr Jesus, aber ich möchte jetzt dir vertrauen? Oder wie jemand, der im Blick auf eine Gerichtsverhandlung schrieb: Ich kann Ihnen sagen, dass ich am Rockzipfel Jesus hänge und nicht loslasse. Das gefällt mir. Wie diese Frau mit der Dauerblutung. Die Beziehung zu Jesus ist der warme Schal, der unsere Gedanken bewahrt, die Antenne, die durch die Irrlichter der Nacht und auf unwegsamen Wegstrecken sicher führt. Ursachen zum Stolpern und zum Fallen, zum Anstoß, zur Verwundung, ja zum Irregehen gibt's ja mehr als genug. Mir kamen Gedanken von Jürgen Werth in die Hände, in denen er berichtet, wie ihn ein Morgensternlied zu Jesus zog und ihn innerlich wieder zurechtbrachte. Hat gewusst, ich brauche neue Orientierung. Ich muss raus aus allem. Und so ist er nach Kloster Gnadental gegangen und saß schon eine Stunde in der kleinen Kapelle und wurde immer verzagter. Nein, vor diesem Gott hast du als Mensch keine Chance. Dieser Gedanke, dieses Gefühl drückte ihn unerbittlich zu Boden. Es gibt ja Momente, in denen dir messerscharf bewusst wird, wie groß, wie unüberwindbar die Sünde, der Sund zwischen Gott und dir ist, in denen du es nicht mehr nur singst, in denen es vielmehr in allen Blutbahnen pulst. Nichts hab ich zu bringen, aber auch gar nichts. Ich bin ein Nichts vor dir. Heiliger Gott, ein Niemand. Alle lendenlahmen Versuche, meinen Versäumnissen ein paar fromme Leistungen entgegenzuhalten, waren längst fehlgeschlagen. Ich wusste doch, selbst hinter vielen frommen Aktivitäten und Worten hatte allzu oft nur der Geltungsdrang gesteckt. Da saß ich nun also, buchstäblich ein Häuflein Elend. Das Kreuz an der Stirnwand der Kapelle wagte ich kaum noch anzuschauen. Ich hatte verloren, das Spiel verloren, Gott verloren, mich verloren. Und als plötzlich eine helle Melodie in meinen düsteren Gedanken zu singen begann, sehr langsam und sehr zaghaft, doch dann lauter, immer forscher und schließlich unüberhörbar. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll gerettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Galt das mir? Galt das wirklich mir? Gerettet wird, wer dem Kind glaubt, dem Kind in der Krippe von Bethlehem. Es war eine Melodie aus dem Himmel an diesem Tag, eine Botschaft direkt von dem Kreuz, das da vor mir an der Wand hing. Glaub nicht deiner Schuld, glaub Jesus, der gekommen ist, um die mit dem Himmel zu belohnen, die die Hölle verdient haben, dich. Ich weiß noch, sagt er, mir war zum Weinen zumute, vor Scham und Schreck und vor Staunen, vor Freude und vor Begeisterung. Weihnachten und Ostern und Geburtstag auf einmal. Wie der verlorene Sohn bin ich in Gottes Arme gefallen, in sein Erbarmen, hab neu Platz genommen an seinem Tisch, an seinem Herzen, hab mich satt gestaunt und satt gegessen und war im Himmel irgendwie. Wir müssen und dürfen vor Jesus ehrlich werden und alle Masken fallen lassen. Und mag die Nacht vorgedrungen sein, der Tag ist nicht mehr fern. Jochen Klepper hat sein Lied in der Adventszeit 1938 geschrieben, hat sich festgeklammert an Jesus, den hellen Morgenstern. Und deshalb konnte er schreiben, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Und Gottes hohes Fest des Lichtes dürfen gerade die feiern, die im Dunkeln sind, der Dunkelheit der Welt und ihres eigenen Lebens. Er, Jesus Christus, birgt uns in der Finsternis. Jürgen Werth sagt so fein, er schleppt uns in den ewigen Morgen des Himmels. Und mit Jochen Klepper beten und singen wir das Lied: Die Nacht ist vorgedrungen. Der Haltepunkt, der uns im Dunkeln wach hält, heißt zum Dritten: Warten und Erwarten. Eltern warten und erwarten 9 Monate lang ihr Kind und freuen sich drauf. Früher hat man von den schwangeren Frauen gesagt, vielleicht heute auch noch, ich weiß es nicht, sie sind guter Hoffnung. Ich habe mir notiert, von Bonhoeffer: Auf die größten, tiefsten, zartesten Dinge der Welt müssen wir warten. Da geht es nicht im Sturm, sondern nach den göttlichen Gesetzen des Keimens und Wachsens und Werdens. Advent feiern heißt warten können. Warten ist eine Kunst, die unsere ungeduldige Zeit vergessen hat. Und dazu möchte ich Ihnen eine kleine Begebenheit der Inuit aus der Arktis erzählen. In der Arktis dauert die Polarnacht ein halbes Jahr. Da kommt die Sonne nicht mehr über den Horizont. Da ist immer Nacht und kalt. Das einzige Licht kommt vom Polarlicht und vom Vollmond, das sich auf dem Eis bricht. Ende Mai, Anfang Juni bei minus 40 Grad Celsius taucht die Sonne nur 2 Kilometer entfernt vom Meer als ein schwacher roter Schein am Himmel auf. Die Hoffnung kann aufwachen, weil die Sonne aufwacht. Und dann versammeln sich die Inuit vor ihrem Dorf und schauen in die Ferne. Sobald die Sonne aufgeht, brechen sie in lauten Jubel aus, fallen sich in die Arme und beginnen zu tanzen. Nein, die Nacht hat nicht das letzte Wort. Davon kündet der helle Morgenstern, der Hoffnungsstern, der Leitstern. Auch wenn es finster ist in der Seele, wir wandern dem Licht zu, auf den neuen, hellen Tag in Gottes ewiger Welt, wo es keine Nacht mehr geben wird. Ich schließe mit Worten von Dr. Meyer. Immer wird es diese vom Heiligen Geist erfüllte und auf den Herrn wartende Gemeinde geben. Die Pforten der Hölle mögen sie mit Übeltaten oder Wohltaten verfolgen, aber sie werden ihr Harren nicht niederdrücken. Kerzengerade steht sie mitten im Schlafsaal der Welt und wacht und betet, bis der Stern der Frühe, der Morgenstern aufgeht und Jesus mit großer Pracht und Herrlichkeit erscheint. Die Wiederkunft Jesu ist das herrlichste Fest, der Höhepunkt, das Beste und Schönste, auf das wir zugehen. Ich schließe mit Worten von 1. Johannes 3, Vers 2. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Bevor wir das passende Lied mit der festlichen Melodie »Freue dich, Welt, dein König kommt« singen, möchte ich noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir so danken, dass du der bist, der über allem steht und dass du eine Würde und einen Glanz hast, eine Herrlichkeit, an die nichts hinkommt, wo alles andere daneben verblasst. Und Herr Jesus, du kannst es uns schenken, in diesen Tagen des Advent und an Weihnachten und zwischen den Jahren, dass wir einfach Sehnsucht, Heimweh haben nach dir, dem hellen Morgenstern. Und danke, dass du gewiss wiederkommst und dass wir darauf warten dürfen. Und danke, dass du uns durch den Heiligen Geist wach hältst. Herr Jesus, und danke, dass du weißt, was jeder auf dem Herzen hat. Und das bringen wir alles in das Gebet, dass du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Eine gesegnete Woche und noch einen gesegneten zweiten Advent.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.
Auf Wiedersehen.